Einmal Fremde und zurück. Meine Reise im Gebet. Von Antonio Israel. Aufbruch aus der Heimat. Als Kind wachse ich in einer seit Generationen baptistisch geprägten Familie auf. Die Baptistengemeinde ist meine geistliche Heimat. Mit ihren Glaubenserkenntnissen und Besonderheiten bin ich vertraut. Das gilt auch für das Gebet. Ich lerne, dass Gebete am besten sind, wenn ich sie selbst formuliere. Noch besser sind sie, wenn ich sie laut vor der Gemeinde ausspreche. Ich glaube, dass Gott meine Gebete erhört und dass sie umso wirksamer sind, je öfter und intensiver ich bete. So verstehe ich das als Kind und Jugendlicher. Nun bin ich vom Typ her eher zurückhaltend, als Jugendlicher recht schüchtern. Laut zu beten vor der Gemeinde kann ich erstmal vergessen. Gebete selbst zu formulieren geht gerade so, sie sind eher auf den Punkt gebracht, nicht groß ausschweifend, wie andere das können. Fragezeichen entstehen bei mir, ob mein Beten tatsächlich etwas bei Gott bewirkt. Ich gewinne mehr und mehr den Eindruck, dass Gutes und Schlechtes in meinem Leben geschieht, ganz egal, ob ich für das eine oder gegen das andere bete. Es geschieht alles einfach so, nach Gottes Ratschluss. Mein größtes Problem habe ich jedoch damit, dass ich Gott nicht wahrnehmen kann. Mein Beten fühlt sich manchmal an, wie gegen eine Wand zu sprechen. Und das bringt mich ins Zweifeln, ob es da überhaupt ein Gegenüber gibt, das mir begegnen möchte. Darf das sein? Ich erfahre vieles anders, als es in meiner geistlichen Heimat üblich zu sein scheint. Mit mir stimmt was nicht. Meine Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Oder stimmt etwas mit meiner Heimat nicht? Langsam wächst das Gefühl, mir wird es in der geistlichen Heimat zu eng. Ich muss ausbrechen, aufbrechen. Doch wohin? In der Fremde. Während des Studiums befasse ich mich in einem Semester mit den Weltreligionen und schreibe eine Arbeit über den Zen-Buddhismus. Ich denke mir, dass eine intensivere Auseinandersetzung mit dieser Religion möglich ist, wenn ich sie nicht nur aus Büchern kennenlerne. In Berlin finde ich ein buddhistisches Zen-Zentrum. An einem Herbstabend suche ich den ehemaligen Industriekomplex im Wedding auf. Versteckt in einem der dunklen Hinterhöfe finde ich schließlich eine verschlossene Tür. Es ist Licht, ich klingle. Ein paar Momente später öffnet mir sachte eine asiatisch-stämmige, etwa 40-jährige Frau. Ohne viele Worte zu wechseln, nimmt sie mich mit, einen längeren Gang entlang, in einen größeren, sparsam eingerichteten Raum. Hier meditieren bereits 15 Männer und Frauen, Europäer, einige in hellblauen Umhängen. An den vier Wänden sitzen sie aufrecht auf dem Boden, mit ihren Gesichtern zur Wand. Man schweigt. Einfach machen, wie die anderen es machen, weist mich die Frau mit ruhiger Stimme an und teilt mir einen freien Platz zu. Ich setze mich auf den Boden, schaue die Wand an und bin still. Still. Ja, es ist wirklich still hier. Ich sehe nur die weiße Wand vor mir und kann mich einzig mit den Ohren vergewissern, was im Raum um mich herum geschieht. Ich würde es doch mitbekommen, wenn die anderen anfangen, etwas anderes zu machen als sitzen. Wir sitzen und es ist still. Na gut, ich wollte das so, denke ich. Und ich beginne, mich auf das gemeinsame Stillsein einzulassen. Nach ein paar Minuten beginnt mein Bein einzuschlafen. Es juckt am Kopf. Darf ich kratzen? Es ist so still hier. Man würde meine Bewegung auf jeden Fall hören. Ich versuche, das Jucken zu ignorieren. Es wird erst schlimmer, dann irgendwann geht's. Eigentlich ist es auch mal schön, finde ich dann. Keine Gespräche, die mich beanspruchen, keine Musik, die mich bedudelt. Nicht mal etwas, das ich beobachten könnte, außer dieser extrem gleichmäßig weiß gekalkten Wand. Die Stille dauert an. Langsam werde ich unruhig. In mir steigt Wut auf. Tatendrang. Ich beginne, über mein Leben nachzudenken. Bin ich zufrieden mit meinen Lebensentscheidungen? Mann, ist das anstrengend. Ich merke, dass mir die ganze Sache hier sehr fremd ist. Doch finde ich das Fremde auch spannend, abenteuerlich. Nach einer weiteren gefühlten Ewigkeit und tausend Gedanken und Gefühlen erklingt plötzlich ein Gong. Endlich. Man steht auf, verabschiedet sich formal. Im Gemeinschaftsraum herrscht dann ein fröhliches, familiäres Treiben. Es gibt Tee, Gespräche über Persönliches, über den Vortrag des Meisters am letzten Wochenende. Ich gehöre fast selbstverständlich dazu. Ich fühle mich wohl. Einzelne erklären mir nach kurzem Kennenlernen, worum es in der Meditation geht. Die Stille lasse alle meine Gedanken und Gefühle frei, die ich im Alltag festhalte oder unterdrücke. Ziel sei es, diese alle loszulassen und nicht an ihnen zu hängen. Denn das Denken und Fühlen täusche mir nur vor, dass ich jemand sei, der sich von allen anderen unterscheidet. Mein Geist täusche mir nur vor, dass ich mich von dem Sofa unterscheide, auf dem ich sitze. Jede Unterscheidung des einen vom anderen sei eine Illusion, denn alle Existenz, alles Sein sei in Wahrheit eins. Die Meditation helfe, die Einheit allen Seins, das All-Eine, wahrzunehmen. Wer an den Punkt vor der Unterscheidung des Seins gelange, bekomme inneren Frieden. In der U-Bahn muss ich den Abend erst einmal sacken lassen. Ich denke nach. Ganz unbekannt ist mir die Vorstellung der Zen-Leute nicht. Ich denke an Genesis 1. Vor der Schöpfung der uns bekannten Welt war es Tohu Wabohu, wüst und wirr. Die Urflut, alles war eins. Auch so eine Art All-Eines. Und Gott ist es, der beginnt, dieses Eine zu differenzieren, zu scheiden in Licht und Dunkel, Wasser und Land. Die Zen-Meditierenden wollen, so vermute ich, mit ihrem Geist an diesen bestimmten Punkt des Tohu Wabohu, des All-Einen, zurück. An den Punkt vor der Unterscheidung. Ich finde diese Betrachtung der Welt interessant und entschließe mich, regelmäßig zum Meditieren zu kommen. In den folgenden Wochen bekomme ich mehr Übung im Stillsitzen. Meine Gedanken kreisen immer noch, doch die Stille tut mir auch gut. Mir gelingt es, vieles loszulassen, und ich habe den Eindruck, immer tiefer in die Welt meiner Gedanken, meiner Gefühle, immer tiefer in meine Seele vorzudringen. Ich genieße es, mal nicht zu funktionieren, zu planen, zu hoffen, sondern einfach nur zweckfrei dazusitzen. Im Angesicht des Tohu Wabohu, des All-Einen, auf das wir uns konzentrieren, erahne ich, wie groß die Welt um mich herum ist und wie klein und zerbrechlich ich bin. Ein Hauch von Leben bin ich. Ein kurzes Aufflammen einer Sternschnuppe am Abendhimmel der Weltzeit. Dass ich die meiste Zeit nicht auf dieser Welt existiere, ist für die Welt wohl der Normalfall. Und meine momentane Existenz ist der Glücksfall. Mein Leben ein Geschenk Gottes. Ich beginne, mich tief zu freuen über das Geschenk des Lebens. Ich erkenne, dass meine Existenz abhängig ist von Gott, egal ob es eine Illusion ist, dass ich mich vom Rest der Welt unterscheide oder nicht. Es ist definitiv Gottes Wille, dass ich aus dem All-Einen hervorgehe. Und dafür werde ich ihm dankbar. Die Zeit vor der weißen Wand beginnt für mich eine Gebetszeit zu werden, eine Zeit mit Gott voll Freude und Verbundenheit mit ihm. Nicht dem Tohu Wabohu sehe ich ins Auge, sondern meinem Schöpfer, der mir diesen Hauch Leben schenkt. Ich habe hier in der Fremde etwas gefunden, was ich in meiner Heimat vermisst habe. Freude am Beten. Ein Beten ganz ohne zu formulieren und laut zu sprechen und dennoch mit dem tiefen Eindruck, dass da ein Gott ist, der mich will. Ich merke aber auch, wo die Fremde und ich nicht so gut zusammenpassen. Die Zen-Meditierenden suchen danach, die Schöpfung zu überwinden und ins All-Eine zurückzufinden. Ich dagegen freue mich, dass Gott das All-Eine, das Tohu Wabohu, überwunden hat, um mich und alle Unterschiede dieser Welt ins Leben zu rufen. Wir sitzen hier zusammen und laufen doch in entgegengesetzte Richtungen. Offensichtlich bin ich stark mit meiner geistlichen Heimat verbunden. Zu stark, als dass ich im Zen ein Zuhause finden könnte. Die Fremde bleibt mir fremd und ich passe nicht so ganz hierher. Das Semester geht zu Ende und ich entscheide mich, nicht weiter ins Zen-Zentrum zu gehen. Eine neue Heimat finden. Wenig später erzählt mir eine Freundin begeistert von ihrem Aufenthalt in einem Kloster. Geschwiegen habe man da den ganzen Tag. Ich horche auf. Christliche Stille? Ich recherchiere. Im Netz stoße ich auf ein evangelisches Schweigekloster bei Goslar. Kurz entschlossen melde ich mich als Gast für eine Schweigewoche in den nächsten Semesterferien an. 2 Monate später. Ich stehe vor einer sehr alten Mauer, die ein großes Gelände umrahmt. Gethsemane-Kloster steht an der Klingel. Ein Mann Mitte 30 mit naturweißem Strickpulli öffnet mir, ein Mönch der Bruderschaft. Er führt mich bedächtig und mit ruhiger Stimme über das Klostergelände. Die Sonne flutet eine kleine Obstwiese, das Gras leuchtet gelbgrün. Hier und da stehen Bänke zum Ruhen. Mein Gepäck lassen wir im Wohnhaus, ein altes, dunkles Gemäuer, jedoch stilvoll eingerichtet mit rotem Teppich und zahlreichen Ikonenmalereien an den Wänden. Man schweige hier überall. Reden oder Hektik sei zu vermeiden. Der Mönch führt mich weiter durch die Gebetsräume, eine Ruine der Klosterkirche aus dem 12. Jahrhundert. Moderne Glasbauten ergänzen, wo Mauern und Dächer fehlen. Achtsam platzierte mittelalterliche Skulpturen und expressionistische Wandgemälde vollenden die stimmungsvollen Bauten. Gebetsmatten und Bänke sind auf ein Kreuz im vorderen Bereich ausgerichtet. Eine Atmosphäre des Heiligen erfüllt von Leben und von Schlichtheit. Ich freue mich auf die Zeit. Nachdem ich mich in meinem Zimmer eingerichtet und die erste vegetarische Mahlzeit des Klosters zu mir genommen habe, bekomme ich eine Einführung in das Beten der Mönche hier. Beten sei keine Leistung, nicht etwas, was wir tun könnten, sondern Beten sei ein Sein vor Gott. Er sieht uns an und wir sehen ihn an. Wir lassen uns von ihm lieben und wir lieben ihn. Der Heilige Geist, der wie ein ständiger, starker Strom zwischen Gott und uns fließe, bete für uns immerwährend zu Gott. Ausschweifende Reden vor Gott seien daher unnötig. Im Schweigen versuche der Beter, alle Gedanken um gestern und morgen zur Ruhe zu bringen und sich ganz auf das Hier und Jetzt, auf die Gegenwart mit Gott zu konzentrieren. Wie gegenteilig ist doch dieses Beten zum Beten meiner baptistischen Herkunft, wo Beten für mich gleich Reden oder Denken bedeutete. Beten ist hier auch kein Vorbringen von Anliegen. Dass Gott für mich sorgt, wird vorausgesetzt und muss nicht erst erbeten werden. Das ist neu für mich und ich mag es. Neben den gemeinsamen Gebetszeiten mit den Mönchen bete ich an den folgenden Tagen vor allem allein, in der Gebetsecke meines Zimmers, in den Obstwiesen und Parkanlagen, in den atmosphärischen Kirchenräumen. Ich brauche etwas Übung, wieder richtig ruhig zu werden. Pläne vom Morgen, Ärger über Vergangenes kreisen im Kopf. Aber bald gelingt es mir wieder, in der Tiefe des Schweigens gegenwärtig zu werden, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Ich sehe wieder das Tohuwabohu, die Endlichkeit meiner Existenz. Doch soll es diesmal nicht dabei bleiben, sondern ich darf hier gemeinsam mit Christen meinem Schöpfer ins Auge blicken. Ich spüre, Gott ist hier. Und er ist es jetzt. Er und ich sind gegenwärtig. Und er durchdringt mich mit seiner Liebe. Ich genieße die Begegnung voll Freude über jedes Leben, das besteht. Gegen Ende der Klosterwoche merke ich einen Unterschied. Nicht mehr nur in den Gebetszeiten ist Gott gegenwärtig. Mittlerweile spüre ich ihn auch in den alltäglichen Dingen. Er ist da, wenn ich esse, wenn ich andere Menschen im Kloster grüße, wenn ich mein Zimmer sauber mache. Beten bedeutet, sein vor Gott, egal was ich dabei mache. Nach dem Ende dieser Woche bleibe ich dem Kloster treu. In den folgenden Jahren komme ich mehrmals wieder. Im Thema Gebet haben meine baptistische Heimat und das, was ich an Gaben und Erfahrungen mitbrachte, nicht gut zusammengepasst. Die Fremde des Zen-Buddhismus hat mir einen neuen Zugang zum Beten gezeigt, doch konnte ich dort geistlich kein Zuhause finden. Im schweigenden Beten des evangelischen Klosters aber klingen Glaube, Person und Gebetserfahrung stimmig zusammen. Nun habe ich eine geistliche Wahlheimat gefunden. Gott sei Dank.